Herzlich willkommen zum letzten Vortrag zum Thema Testen. Nein, nicht zum letzten, also zum letzten Vortrag, welcher zum Thema Testen und Qualitätssicherungsstrategien. Das einzige Wort mit zweimal Doppel-S, was wir finden konnten im DevOps-Kontext.
Genau.
Na, das ist aber sehr schnell hier. Genau.
Ja, wir wollen kurz uns anschauen, warum denn ein Vortrag zum Thema Testen. Also zum einen scheint es ja tatsächlich noch ein paar Leute zu geben, die das Thema interessiert, was wir sehr toll finden.
Und wir machen das auch sehr häufig. Das ist ja nicht unser erster Testvortrag, aber in den Testvorträgen, die wir bisher gemacht haben, sind wir auch schon immer sehr schnell in mögliche Lösungen gegangen, ohne eigentlich das Problem zweimal näher zu betrachten und dann zu sehen, dass es vielleicht auch durchaus mehr Lösungen geben kann, wenn man sich erstmal der Problem oder der Herausforderung eigentlich bewusst ist. Deshalb versuchen wir es heute, glaube ich, durchaus anders, als wir es die letzten Jahre gemacht haben.
Also wir hoffen, wir können etwas Neues bieten, sondern einer der Faktoren, der auch den Impuls zumindest für mich gegeben hat, vielleicht das Thema Testen noch mal ein bisschen anders anzugehen, das waren zwei Erlebnisse, die ich relativ zeitnah aufeinander vor einigen Monaten hatte. Und zwar habe ich mit zwei Teams gearbeitet. Das eine Team hatte so Größenordnung 15.000 Unit-Tests, war ein relativ komplexes Projekt, aber die hatten ein massives Qualitätsproblem. Und das andere Team, mit dem ich gearbeitet habe, die haben gesagt, seit neuem deployen wir einmal die Woche eine neue Version unserer Software. Und als ich gefragt habe, wie viele automatisierte Tests habt ihr? Keine. Uiuiui, wie ist es dann mit eurer Qualität? Nö, alles gut. Also seit wir häufig deployen, ist die Qualität besser geworden. Also kein Problem, das funktioniert wunderbar für uns. Und das war der Punkt, wo ich dann irgendwie begonnen habe nachzudenken, Tests scheinen nicht automatisch zu besserer Qualität zu führen. Vielleicht sollten wir also in diesem Lichte nochmal über dieses Thema Qualität neu nachdenken. Es scheint ja irgendetwas anderes zu geben, das den Unterschied zwischen diesen beiden Teams dann letztendlich ausgemacht hat. Interessanterweise hat das eine Team, wie gesagt, einen Rhythmus von einer Woche ungefähr deployed. Das andere hat über ein Jahr an einer neuen Version der Software gebaut. Und möglicherweise könnte also dieser zeitliche Unterschied zwischen den Release-Zyklen ein Teil der Antwort auf diese unterschiedliche Qualität sein. Das wollen wir uns in diesem Vortrag auch noch mal so ein bisschen anschauen. Wir wollen also in diesem Vortrag eigentlich gar nicht primär über Testen reden, sondern wir wollen der Frage nachgehen, wie kann Qualität in der Softwareentwicklung entstehen? Einfach um das nochmal kurz einzuordnen. Wir hatten heute Morgen, wer da in unserem Vortrag war, diese sechs Säulen von DevOps ja auch kurz benannt. Die sechs Dinge, die aus unserer Sicht im Kontext von DevOps wichtig sind. Und sie befinden sich im Moment gerade hier.
Das sind aber liegende Säulen, ne?
Genau.
Und man muss sie von unten nach oben lesen, weil die so runtergefallen sind.
Die sind aufeinander gestapelt.
Aufeinander gestapelt, genau. Also unten das erste, oben das 1, 2, 3, 4, 6. Ja.
Stimmt die Anzahl?
Okay. Ja, ja. Ja,
gut. Bin ich froh.
Ich auch. Genau, Qualität, nicht testen letztlich. Wie entsteht Qualität? Das ist so ein bisschen das Fazit eigentlich des Vortrags, was wir uns hier so als Ziele hier definiert haben, so lapidar.
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns am Ende des Vortrags vielleicht noch ein bisschen Feedback geben, ob das, was wir jetzt hier ganz zu Beginn versprechen, was Sie mitnehmen sollten aus dem Vortrag, ob das tatsächlich dann auch eingetreten ist.
Also Testen allein löst kein Qualitätsproblem. Ne? Nur weil wir testen, weil es im Handbuch steht oder wie wir eben gerade in deinem Beispiel gehört haben, 15.000 Unit-Tests mit Qualitätsproblem oder 0 Unit-Tests ohne Qualitätsproblem. Es muss irgendwas anderes noch daran beteiligt sein. Es sind scheinbar nicht nur das, was wir Testen nennen allgemein. Wir brauchen eine breite aufgestellte Strategie, um uns dem Problem anzunähern. Es gibt nicht die eine Sache, die wir anders machen oder das eine Werkzeug, was wir installieren oder mit dem nächsten Visual Studio wird alles besser. Wir brauchen auf jeden Fall einen Mix, um hier ranzukommen. Und wenn wir mal was gefunden haben, was für uns funktioniert und was Qualität liefert, ist das nichts, worauf wir uns ausruhen können. Es muss permanent angepasst werden. Unsere Anwendung ändert sich jeden Tag mit jeder Zeile Code, die wir schreiben. Die User ändern sich, die Betriebssysteme, auf denen das Ganze läuft, und die Umgebungen verändern sich durch Updates und so weiter. Also es gibt die perfekte Strategie nicht, und wir müssen uns da auch weiter immer annähern, glaube ich, und weiterentwickeln. Hohes Qualitäts- und breites Qualitätsbewusstsein bei allen Beteiligten im Prozess. Qualität ist nichts, was man einer Rolle oder einer Person in die Schuhe schieben kann. Thomas und ich waren letztens bei einem Unternehmen, die wollten einen Qualitätsverantwortlichen einführen als Berufsperson oder als Berufsbezeichnung. Das macht es natürlich den Entwicklern richtig schön einfach. Oh, wir haben einen Qualitätsbeauftragten. Na, dann bin ich ja fein raus. Ja, also immer große Gefahr, wenn jemand Testen oder Qualität im Namen hat, dass alle anderen sagen, für mich ist das Problem mit dem heutigen Tage offiziell gelöst. Das wird das Problem wohl nicht lösen. Also wir brauchen alle irgendwie ein Qualitätsbewusstsein. Und eine womöglich provokante These von Thomas, die ich nicht in allen Punkten unterstütze, häufige Releases verbessern die Qualität. Zumindest haben sie das Potenzial.
Vielleicht nicht beim ersten Release, das wir in einem kurzen Zyklus releasen.
Vielleicht kommt es auch darauf an, ob dieses Team ein Qualitätsbewusstsein hatte oder nicht.
Ja. Genau. Ja. Also um diese These vielleicht auch etwas zu untermauern, habe ich mir einfach mal angeschaut, wie gehen wir denn vielleicht heute mit Qualitätsproblemen um. Und was man dort eben sehr häufig beobachten kann, dass Teams, die ein Qualitätsproblem haben, die sagen, ups, da wird es schwierig, wir müssen da unbedingt was tun. Das Erste, was sie entscheiden, wir müssen mehr testen. So, dann wird eben eine Taskforce gegründet oder es wird ein neues Testframework entwickelt und in Testautomatisierung investiert und wir müssen jetzt automatisierte GUI-Tests und Unit-Tests und alles aufbauen.
Am besten noch eine externe Abteilung im fernen Osten, die jetzt alles noch monatelang durchtestet, manuell und automatisch, während wir fertig sind. Wahnsinn. Ja.
Oder sie gehen her und sagen, wir müssen eben mehr manuelle Tests machen, wir müssen das in noch mehr verschiedenen Szenarien unsere Software durchtesten auf noch mehr verschiedenen Umgebungen. Was letztendlich dazu führt, wir steigern natürlich den Aufwand für dieses Testen. Und da wir uns diesen Aufwand nicht so häufig leisten wollen, dann ist halt eben die Entscheidung, okay, wir releasen seltener. Wir brauchen entweder so lange, um die ganze Automatisierung zu bauen, oder wir können uns gar nicht mehr das leisten, unsere Test-Suite, die wir uns dort aufgebaut haben, einmal im Monat oder so zu durchlaufen, sondern das geht eben nur noch alle paar Monate. Und wir releasen seltener, und meine These ist, dadurch wird die Qualität eher schlechter werden. Wir haben nämlich das Problem, dass wir relativ spät erst erfahren, ob die Initiativen, die wir in Richtung Qualität gestartet haben, das, was wir dort investiert haben, ob das tatsächlich was gebracht hat. Weil die tatsächliche Qualität werden wir erst nach dem Release feststellen. Und wenn wir jetzt ein halbes Jahr oder noch länger investiert haben, um die Qualität zu verbessern und dann merken, es hat nichts gebracht, schwierig. Also mehr Testen scheint irgendwie nicht die Lösung für unsere Qualitätsprobleme zu sein. Die spannende Frage ist, was dann? Und genau dieser Frage wollen wir in diesem Vortrag auch nachgehen. Ich habe das mal versucht so zu nennen, wir brauchen eine Qualitätsstrategie. Wir brauchen irgendeine Idee, wie wir die Qualität verbessern können. Und Qualität bedeutet an der Stelle eben nicht automatisch testen, sondern ich würde eher sagen, die Steigerung der Qualität unseres Produktes, das ist ein Ziel, das wir erreichen wollen. Und testen ist möglicherweise eine Lösung, um dieses Ziel zu erreichen.
Oder eine der Maßnahmen, die wir letztlich ergreifen werden.
Das heißt, wir sollten vielleicht beginnen, uns nicht auf diese eine Lösung testen zu fokussieren, sondern wir sollten vielleicht diese Anforderung zunächst einmal etwas lösungsfreier betrachten und sollten uns eben die Frage stellen, was alles könnte uns helfen, die Qualität unserer Software zu verbessern. Und dabei wird dann ein Mix aus verschiedenen Maßnahmen entstehen. Wichtig, vielleicht gleich zu Beginn des Vortrags auch nochmal zu betonen, wir wollen hier nicht hinstehen und sagen, Testen ist jetzt unwichtig. Alles das, was wir die letzten Jahre erzählt haben, können wir vergessen. Am besten, wir testen gar nicht mehr, wir releasen nur noch in kurzen Zyklen, dann wird alles gut. Das soll also nicht die Message von unserem Vortrag sein, sondern es geht darum, dass wir neben dem Testen noch weitere Lösungen brauchen, die uns helfen, diesem Ziel näher zu kommen.
Oh, du weißt ja, viele Startups machen das genau so. Der Tester ist der Anwender. Es wird einfach deployed, vielleicht nicht auf alle, aber eben auf 1% der Kundschaft. Dann wird mal geguckt, wie viele Leute schreien, wie viele Crash-Dumps kommen rein und dann entscheidet man, wie gut es war. Also es gibt es durchaus als Strategie, ob wir die unbedingt fahren wollen.
Lass uns das nachher noch diskutieren. Ich glaube, wir haben sogar ein Slide.
Ja, vielleicht genau ist auch eine der Maßnahmen Thema. Dazu. Ja. Ja.
Ich glaube, es geht tatsächlich darum, dass wir versuchen müssen herauszufinden, was ist für unser Produkt, für unser Team, für unsere Kunden die richtige Strategie, wie wir vorgehen wollen. Das heißt, wir müssen hergehen und müssen überlegen, wie können wir die Qualität verbessern. Und die Idee hier ist, wir brauchen ein iteratives Vorgehen. Es wird keine Standardlösung geben, wo wir sagen, okay, hier im Vortrag erzählen wir, wenn Sie Sache X machen, dann werden alle Ihre Qualitätsprobleme gelöst sein. Das wird nicht passieren.
Unit-Test schreiben, UI-Test schreiben, Test-Driven Development einführen, einfach machen, danach ist alles besser. Wirklich? Erhöht das wirklich die Qualität? Wahrscheinlich nicht alleine.
Die Qualitätsprobleme, die wir in den verschiedenen Produkten sehen, die sind so unterschiedlich, dass es eigentlich nicht eine Lösung geben kann, die alle diese ganz unterschiedlichen Probleme erschlägt. Wir brauchen eher eine Strategie, die wir dann aber kontinuierlich überprüfen und immer wieder anpassen. Weil der zweite Punkt kommt dazu, dass selbst dann, wenn wir mal eine gut funktionierende Qualitätsstrategie haben, sich bestimmte Rahmenbedingungen verändern werden und wir müssen unsere Qualitätsstrategie an diese Veränderung wieder anpassen. Also wir brauchen im Grunde genommen dieses Build, Measure, Learn, das wir jetzt ja auch schon seit vielen Jahren propagieren für Funktionalität in der Software. Genau das Gleiche brauchen wir auch für unsere Qualitätssicherungsstrategie. Wir müssen etwas bauen, eine neue Methode versuchen, die uns hilft, unsere Qualität zu verbessern. Und wir müssen messen, ob es tatsächlich eine Verbesserung gebracht hat und können daraus lernen, welche weiteren Schritte könnten uns helfen, die Qualität weiter zu verbessern. Wir brauchen kleine Experimente, um uns Schritt für Schritt diesem anzunähern. Wenn wir jetzt aber mal betrachten, dieses Build, Measure, Learn, dann stehen wir schon mal vor dem ersten Problem und das ist die Frage, wie können wir die Qualität unserer Software messen? Vielleicht bevor wir diese Frage beantworten können, müssen wir für uns zunächst einmal die Frage beantworten, wie definieren wir Qualität? Was ist für uns Qualität? Und keine Sorge, wir wollen jetzt hier keine theoretische Abhandlung machen, welche Einflussfaktoren es alles gibt auf Qualität, angefangen von Usability, Performance, Stabilität, Robustheit und. Da gibt es so viele Faktoren. Ich glaube, jedes Team muss diese Frage für sich selber beantworten. Der entscheidende Punkt ist, dass man im Team ein gemeinsames Verständnis davon entwickelt, was sind für uns relevante und wichtige Qualitätsaspekte, was sind Dinge, die für uns vielleicht nicht so wichtig sind.
Ja, und was dabei immer hilft, ist, sich wirklich zu überlegen, was sind die Ziele und was sind vielleicht bewusst auch Nicht-Ziele, die wir hier bei der Qualität verfolgen. Also wenn ich eine Mobile-App herstelle, die besonders touchfreundlich sein soll, soll sie gleichzeitig auch auf dem Desktop laufen können mit der Tastatur? Ist das ein Ziel, ist das kein Ziel? Ich will das wirklich wissen, um mich dagegen optimieren zu können, jetzt aus dem Bereich Usability. Gerade wenn man sich wirklich an einen runden Tisch setzt und sagt, Programmierer und der Projektleiter und womöglich ein Kunde versuchen, gemeinsam Qualität zu definieren, es kann ein bisschen dauern. Es kann eine sehr spannende Diskussion werden, aber ich glaube, es werden Aha-Effekte dabei sein. Zum Beispiel gibt es eine Studie, die besagt, wenn ein Fenster einfriert bei Windows, also mehrere Sekunden nicht reagiert, nach durchschnittlich 2 Sekunden klickt ein User das sofort weg. Er sagt, guck mal, ist eingefroren, weg. Jeder Programmierer würde sagen, na, das taucht doch wieder auf, gib mir noch ein paar Sekunden, das ist doch nur kurz weg. Da ist doch nur was auf dem Vordergrund-Thread am Laufen. Wir warten auch gerne mal 30 Sekunden, mal 10 Minuten, das kommt schon wieder. Ein Kunde nicht, der klickt es einfach weg. Für ihn ist das schlechte Qualität. Ja, also es ist sehr unterschiedlich, was eigentlich Qualität ist. Auch wenn etwas nur 1,5 Sekunden dauert, kann es aber als besonders lang vorkommen. Das wäre auch eine Frage von Qualität. Also sehr viele verschiedene Perspektiven. Wir sollten aber ein gemeinsames Bild haben. Nicht, dass der Kunde eine andere Qualitätsdefinition hat, als wir es vielleicht als Entwickler haben. Eine gemeinsame finden.
Um das vielleicht auch noch klarzustellen, hier reden wir jetzt über die äußere Qualität unserer Software. Also die Qualität, die ein Benutzer wahrnimmt. Wir reden nicht über die innere Qualität, also Codequalität. Mhm. Nicht, weil wir glauben, dass es nicht wichtig wäre, aber wir wollen jetzt hier an der Stelle uns auf diese äußere Qualität fokussieren in diesem Vortrag. In der Parallelsession läuft im Moment gerade das Thema zum technischen Schuld, wo es dann um die innere Codequalität geht.
Das ist auch ein sehr spannendes Thema, aber da geht es eher dann um Wartbarkeit und Effizienz. Und bei uns geht es wirklich darum, wenn jemand sagt, ich habe ein Qualitätsproblem, meint er ja nicht, sein Code ist nicht schön, sondern dass die Kunden wirklich damit unzufrieden sind, in irgendeiner Art und Weise.
Aber ich glaube, auch dieser Aspekt ist sehr wichtig, klar zu trennen, wenn wir im Team über Qualität diskutieren. Also wir müssen zunächst schon mal klar machen, wenn jemand sagt, wir haben ein Qualitätsproblem, meint er jetzt ein Problem mit der inneren Qualität oder mit der äußeren Qualität unserer Software? Vor allem, wenn Entwickler über Qualitätsprobleme miteinander reden, wird diese Frage oftmals auch unterschiedlich interpretiert.
Oh ja.
Wenn wir jetzt also die Qualität messen wollen, dann gibt es dort ein paar Aspekte, die dabei problematisch sind. Es gibt Qualitätsmetriken verschiedenster Art. Die meisten davon halte ich persönlich für problematisch, weil die allermeisten Qualitätsmetriken, die ich kenne, die Quantität messen und nicht wirklich die Qualität. Das heißt, eine Qualitätsmetrik könnte sein, wie viele Unit-Tests haben wir in unserem Projekt? Wie viel Prozent unseres Codes wird durch automatisierte Tests abgeprüft? Ob die Tests dann wirklich Sinn machen? Ob das wirklich die richtigen, die guten Tests sind? Oder ob das vielleicht Tests sind, die nur geschrieben würden, damit wir eben diese Codeabdeckung bekommen? Das sei dahingestellt.
Falls im Handbuch stand, dann müssen Sie schreiben.
Ja. Ich habe vor kurzem tatsächlich irgendwo gelesen, da hat ein Entwickler einen Kommentar wohl drüber geschrieben über einen Test. Völlig sinnlose Testmethode, ich muss sie aber schreiben, damit die Code Coverage entsprechend erfüllt wird. Also zudem führen dann solche Qualitätsmetriken häufig. Und ich glaube, dass wenn wir hier über Qualität messen reden, dass wir ein anderes Verständnis brauchen, dass wir eine andere Sichtweise auf dieses Thema Messen brauchen, dass wir keine Metriken wollen, die falsche Anreize setzt, falsche Schwerpunkte setzt, sondern wir brauchen Metriken, die uns wirklich helfen. Das zweite Problem mit dem Messen ist, dass sehr viele Metriken, die dort verwendet werden, Pre-Deployment Metriken sind. Das heißt, wir versuchen, die Qualität unseres Produktes zu messen, bevor wir die Software zum Kunden bringen. Logisch, wir wollen ja sicher sein, dass wenn wir jetzt ein halbes Jahr auf dieses Release hinarbeiten, das so gut stabilisiert ist, dass es keine Probleme gibt. Deswegen wollen wir also messen, wie ist die Qualität unserer Software für das nächste Release, das wir quasi rausbringen wollen. Und was dabei einfach außer Acht bleibt, ist das Messen der Qualität unserer Software, die im Moment gerade aktiv von unseren Anwendern genutzt wird, die tatsächlich im Betrieb ist. Und es gibt diesen schönen Satz, der ist no place like production. Und das sagt eigentlich schon relativ klar aus, dass es sehr schwierig sein wird, vorherzusagen, wie wird sich unsere Software tatsächlich im Produktivbetrieb verhalten. Es ist relativ schwierig und aufwendig, die entsprechenden gleichen Rahmenbedingungen für unsere Tests zu schaffen und daraus jetzt eine Sicherheit abzuleiten, dass die Software dann sich im Produktivbetrieb genauso verhält.
Was nicht heißt, dass wir gar nicht mehr im Pre-Deployment testen wollen. Aber ich bin sehr dankbar dafür, dass die Flugzeughersteller nicht nur im Simulator testen, sondern irgendwann auch tatsächlich mal unter Realbedingungen. Aber ob das natürlich 100% Realbedingungen sind, einige Sachen fallen erst beim Jungfernflug mit Passagieren auf.
Was könnten jetzt so Qualitätsmetriken sein, Neno, die wir stattdessen verwenden könnten?
Genau, weil wir ja eben sagen, Pre-Deployment ist nicht alles, sondern wirklich erst das eigentliche Deployment in die Produktion wäre, was tritt wirklich in der Produktion auf? Wie viel Support Calls im einfachsten Fall oder vielleicht haben wir automatische Exceptions? Was kommt da wirklich zurück? Wie erfolgreich ist also unsere Software? Wie viele Abstürze hat sie? Der Klassiker, Kundenzufriedenheit. Wir hatten schon eigentlich in jedem Vortrag heute das Thema Kunde erwähnt, dass der stärker eingebunden werden muss, dass man da vielleicht mehr letztlich rausfindet, was ist die Qualität, die auch häufig subjektiv ist, wenn wir ehrlich sind. Das sind ja nicht alles messbare Kriterien. Eigentlich, wenn der Kunde schon anruft, ist eigentlich ein denkbar schlechtes Kriterium, denn er hat ja ein gewisses Level erreicht. Ja, man greift ja nicht zum Hörer für eine Kleinigkeit. Man denkt sich nur, oh Gott, die können schon wieder nicht programmieren, aber wenn ich dreimal draufklicke, geht's. Ja, mein Gott, klickst halt dreimal drauf oder start's mal neu, dann geht's wieder. Der Klassiker. Dafür ruft man ja auch nicht bei Microsoft an, zum Beispiel. Und das wollen wir natürlich auch nicht haben. Also insofern wollen wir eigentlich die wahre Kundenzufriedenheit rausfinden.
Und ich glaube, eine Metrik, die vielleicht oftmals auch unterschätzt wird, ist einfach das Bauchgefühl der Entwickler. Ich finde es immer sehr spannend, die Entwickler einfach zu fragen, auf einer Skala von 1 bis 10, wo glaubt ihr, wo stehen wir mit der äußeren Qualität unserer Software heute?
Ich habe Angst vor der Antwort.
Über die innere Qualität können die Entwickler häufig auch gut Antwort geben. Über die äußere Qualität, da tun sie sich deutlich schwerer, diese Frage zu beantworten. Und das finde ich tatsächlich auch bedenklich. Was wir beispielsweise in einigen unserer eigenen Projekte machen seit einiger Zeit, ist etwas, das nennen wir Bughunting. Das heißt, das Team nimmt sich einen Tag Zeit und versucht, möglichst viele Fehler in der Software zu finden. Also das ist jetzt nicht das, was wir machen, sondern wir machen so einen Hardening-Tag oder sowas, wo wir jetzt einfach alle uns mal aufs Testen fokussieren, sondern es geht wirklich darum, dass die Entwickler sagen, okay, ich will jetzt hergehen und will wirklich mal wissen, wo stehen wir mit der Qualität. Und das tue ich am einfachsten, indem ich schaue über einen Tag hinweg, wie oft kracht es, wenn wir irgendwo draufklicken, wie oft haben wir Probleme, wie oft verhält sich die Software nicht, wie sie sich eigentlich verhalten sollte. Und diese Metrik kann ich dann über eine gewisse Zeit tracken und kann sagen, fallen den Entwicklern tatsächlich bei diesen Bug-Hunting-Sessions weniger Fehler auf? Das heißt, wir haben in irgendeiner Form vermutlich unsere Qualität gesteigert, wenn sie mit der gleichen Energie natürlich dran gehen, die Fehler zu finden. Sobald wir wieder eine Metrik draus machen, könnte natürlich auch passieren, dass man sagt, komm, wir gucken da mal nicht so genau drauf oder ich klicke jetzt lieber mal nicht hier drauf. Es könnte ja passieren, dass dann mit unserer Metrik wieder schlechter aussieht. Das heißt, diese Metriken sind insofern auch gefährlich, wenn wir die falschen Metriken messen, weil sie zum einen falsche Anreize geben können, sie können aber auch eine falsche Sicherheit geben. Das eine Team, das ich eingangs erwähnt habe, die haben sich relativ stark an der Anzahl ihrer Unit-Tests als Metrik orientiert. Die haben gesagt, wir haben so viele Unit-Tests, die Qualität muss gut sein von unserem Produkt.
Es ist ja auch psychologisch so, ne? Es leuchtet alles grün, da steht eine große Zahl daneben und es leuchtet immer noch alles grün, es leuchtet schon wieder grün. Das suggeriert einem, dass es läuft.
Absolut.
Das suggeriert einem womöglich eine Lüge.
Und in diesem Fall war es so, dass das Team tatsächlich mit der tiefen Überzeugung dieses Projekt abgeschlossen hat, gesagt, wir haben eine super Qualität, wir haben jede Menge Unit-Tests. Die eigentlichen Qualitätsprobleme sind erst nach dem Release aufgetreten, als die Anwender wirklich die Software benutzt haben. Das heißt, was hilft uns an der Stelle? Der eine Punkt ist kurze Zyklen. Wir müssen versuchen, unsere Qualitätsprobleme möglichst früh zu erkennen. Es hilft nichts, Monate zu entwickeln und dann erst festzustellen, wir haben Probleme mit der Qualität, sondern wenn wir ein Problem haben, dann will ich es jetzt wissen. Sie alle kennen wahrscheinlich diesen Untersatz, der hier noch mit draufsteht. Fail fast, fail early, fail often. Was jetzt nicht heißt, dass wir bewusst viele Fehler einbauen, damit wir das möglichst oft haben, dieses Erlebnis.
Schöne Idee, ja.
Aber das bedeutet, wenn wir scheitern, wenn wir Probleme haben, wenn wir Fehler haben, dann wollen wir das möglichst früh haben und wir wollen es möglichst oft überprüfen.
Je früher, desto günstiger auch letztlich. Ja. Ne?
Wenn wir also jetzt in diesen kurzen Zyklen unsere Qualität verbessern wollen, müssen wir auch zunächst einmal hergehen und überlegen, was sind denn Erfolgskriterien? Also woran würden wir erkennen können, dass sich unsere Qualität wirklich verbessert hat? Und finden wir solche Kriterien, die wir dann tatsächlich auch in diesen kurzen Zyklen messen können? Also beispielsweise, wenn wir uns entscheiden, die Anzahl der Support-Calls könnte eine gute Metrik sein, dann müssen wir uns natürlich fragen, wie stark zeitverzögert hat denn eine Veränderung der Qualität in unserer Software Auswirkungen auf diese Metrik? Logischerweise erst, nachdem wir die Software ausgeliefert haben. Vorher wird alles, was wir in Qualität investieren, erstmal die Anzahl der Support-Calls gar nicht beeinflussen. Das heißt, würden wir häufig releasen, könnte das möglicherweise tatsächlich eine spannende, interessante Metrik sein an der Stelle. Wenn ich sage, wir machen vielleicht eine Kundenzufriedenheitsumfrage, dann ist die Frage, wie groß ist der organisatorische Aufwand und wie oft kann ich das tun? Wie viele Kunden habe ich? Wenn ich nur wenige Kunden habe, kann ich die nicht jede Woche fragen, so, wie bist du diese Woche mit der Qualität zufrieden? Das wird an der Stelle, denke ich, nicht gut funktionieren. Also wir müssen Erfolgskriterien finden, die wir tatsächlich in diesen kurzen Zyklen auch messen können. Und der nächste Punkt, den ich auch für sehr wichtig halte, wir müssen diese Kriterien dann transparent machen. Jeder, der in irgendeiner Form in unserem Projekt mitarbeitet, muss diese Qualitätskriterien, diese Qualitätsmetriken, für die wir uns dann entschieden haben, einsehen können und damit wissen, wo stehen wir, weil nur so werden wir auch Aktionen bei den Leuten auslösen.
Und nur so wird ein Dashboard auch ehrlich. Ne? Wenn wir sehen, wir haben alle Features eingebaut, ist das nett, der Build-Server läuft durch, ist grün, 15.000 Unit-Tests, auch alles super, alles grün auf grün auf grün und am Ende haben wir ein Qualitätsproblem nach dem Release. Weil uns dieses Dashboard letztlich falsche Tatsachen vorgaukelt. Es fehlt der wichtigste Teil, das Feedback aus der richtigen Produktion und das Feedback der User. Und das ist auch am schwierigsten zu kriegen, sonst würde es ja auch jeder machen, sagen wir mal ehrlich. Aber es befreit uns eigentlich nicht davon, sich zu überlegen, was ist bei uns die passende Qualitätsmetrik? Wie können wir das messen? Vielleicht ist es für jeden Feature-Modul auch ein bisschen anders, aber es ist so wie auch eine Anforderung, speziell zugeschnitten ist auf einen Einsatzfall, ist auch die Qualitätsdefinition, auch die Maßnahmen, die wir daraus ableiten, eigentlich ein Teil, der speziell zugeschnitten werden muss.
Tja, Neno, konnte ich dich dann bis hierher überzeugen, dass tatsächlich häufigere Releases bessere Qualität bewirken können?
Noch nicht wirklich. Noch habe ich erst Qualitätsziele, noch sehe ich keine Verbesserung.
Dann schauen wir mal, ob noch was kommt an der Stelle. Wenn wir also dieses Build, Measure, Learn uns nochmal vorstellen, wir haben jetzt über Measure gesprochen. Das heißt, Learn bedeutet in diesem Fall, wir wollen einfach beobachten, Dinge immer wieder auch in Frage stellen, die wir tun. Wir sollten sie nicht nur tun, weil wir sie immer schon so tun oder weil damals sehr viel Aufwand investiert wurde, um zum Beispiel jetzt diese Tests aufzubauen. Deswegen müssen wir die irgendwie am Leben halten, weil es wäre sonst rausgeschmissenes Geld. Wir müssen Dinge also in Frage stellen und beginnen sie immer wieder auch zu verändern. Der Wille zur Veränderung, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt und das stelle ich fest, der ist oftmals nicht sehr hoch ausgeprägt. Vor allem, was man beobachten kann, dass der Wille zur Veränderung erst dann entsteht, wenn wir in einer Situation uns befinden, in der wir auch durch diese Situation gewisse Schmerzen empfinden. Erst durch diese Schmerzen wird auch ein Wandel eingeleitet. Solange es nicht wehtut, machen wir halt einfach weiter und bewegen uns weiter in unsere Komfortzone.
Solange es nicht wehtut, scheint es ja gut zu laufen. Also machen wir es wie immer. Und viele warten sozusagen auf den Point of No Return, wenn es mal richtig kracht. Und dann ist der Moment da, wo man vielleicht zumindest ein bisschen für eine Veränderung und ein neues Qualitätsbewusstsein vielleicht zur Verfügung steht.
Hier war noch eine Frage.
Ich habe nur Ja. Ein Zitat, was ganz gut dazu passt. Wir bewegen uns ja in der IT und das ist gerade sehr wichtig. Das ist Veränderungen, keine Freunde. Doch, jetzt muss ich von vorne.
Also das ist ein Zitat, was ich da kenne, was ganz gut auf die Situation passt. Gerade weil wir ja auch in der IT sind und da verändert sich ja tagtäglich alles. Und man muss sich eigentlich grundlegend klar machen, Veränderungen suchen keine Freunde, sondern Veränderung ist die Musik, nach der wir tanzen. Wir sind in der IT. Das ist eines der...
Veränderungen suchen keine Freunde, finde ich cool. Ja. Ja, die machen sich auch keine Freunde, kann ich nur bestätigen. Ja. Cool, vielen Dank. Ja, aber genauso ist es. Und bei dieser Tatsache, dass sich die Welt permanent verändert, ist halt auch nicht vielen klar. Ne? Das wird nach Schema F entwickelt. Weiß nicht, ich habe damals Unit-Testen gelernt. Das ist das, was ich unter Testen in meinem Kopf abgespeichert habe. Testen habe ich irgendwann mit Qualität gleichgesetzt. Also immer Schema F, die Schablone wird schon klappen. Die Frage ist eben, wann habe ich das letzte Mal eigentlich mein Wissen und mein Gehirn geupdatet? Wann war das letzte Auto-Update für mein Testwissen? Ja, ich habe da mal was von Testdriven gelesen, aber das ist doch nicht die Lösung. Also ich glaube, wir machen da auch zu wenig und steigern das Qualitätsbewusstsein zu wenig. Ein Stück weit hat es damit zu tun, dass wir meistens unter Strom sind, meistens sehr viel zu tun haben, meistens im Stress sind. Und eine kreative Lösung für etwas entsteht nicht unter Dauerstress. Wenn ich weiß, es muss bis heute Abend spätestens rausgehen, überlege ich mir nicht, was ist die beste Automatisierungsstrategie für dieses Qualitätsproblem oder was wäre die beste Metrik dafür. Ich freue mich, dass ich es bis heute Abend geschafft habe. Und das zerstört natürlich vieles, wenn man sich eben auch stressen lässt und künstlich stresst, dann ist die Kreativität weg.
Aber ich glaube, genau das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen kreative Lösungen. Wenn wir uns eingestehen, dass es kein Standardrezept gibt, das unsere Qualitätsprobleme lösen wird. Es gibt kein Buch, wo die Lösung für unsere Qualitätsprobleme drin beschrieben ist, bedeutet es, es liegt an uns selber. Wir müssen selber kreativ sein. Wir müssen selber beginnen, Dinge nicht mehr zu akzeptieren. Probleme, die wir irgendwo sehen, nicht einfach hinzunehmen und zu akzeptieren, sondern wir müssen beginnen, diese Dinge aktiv zu verändern. Wir müssen selber kreativ werden, um Lösungen zu finden, zumindest mögliche Lösungsansätze, die wir dann im Rahmen eines kleinen Experimentes überprüfen können, ob sie für uns funktionieren, ob sie uns weiterbringen oder nicht.
Du sagst die ganze Zeit wir. Wer ist denn für Qualität so der Ansprechpartner?
Können wir mal schauen, wer für die Qualität verantwortlich ist. Für alle, die nach Scrum arbeiten, ist die Antwort ganz einfach. Das Development-Team, um ganz genau zu sein.
Da würde ich jetzt aber vorsichtig. Innere oder äußere Qualität? Für äußere Qualität würde ich glatt sagen, alle, das Scrum-Team. Da würde ich jetzt streiten wollen. Das Development-Team ist für die innere Qualität verantwortlich, weil die schreiben mehr Code. Aber für die äußere, ist nicht der Product Owner mit im Boot?
Auf der Anforderungsseite, sicher. Das heißt, wir haben die Frage, wie spielen dann auch gute Anforderungen in diese Qualität mit rein? Das heißt, dass wir sagen, das Ding tut das, was die Anforderung beschreibt. Diese Verantwortung liegt beim Development-Team. Dass die neue Funktion aber von dem Kunden auch als gut, als qualitativ empfunden wird, dort haben wir den Product Owner mit im Boot.
Ja, und es ist für viele Teams tatsächlich ungewohnt. Ne? Wenn man mit Entwicklern spricht oder ihnen sagt, hier, ihr seid auch mitverantwortlich für Testen und Qualität, kriegt man sehr viel ratlose Gesichter manchmal. Dann heißt es, wieso? Da kann man auch Tests dafür einstellen. Ne? Das ist sehr beliebt. Und es ist eine Problemlösung, die lange ja auch genutzt wurde in der Industrie. Man hat gesehen, wir haben ein Qualitätsproblem. Scheinbar fehlt uns eine Qualitätssicherungsabteilung. Zack, neue Abteilung hingeknallt, jetzt wird alles besser. Erstaunlicherweise ist es meistens nicht besser geworden. Und genau, die Entwickler sagen, wir können gar nicht testen, es müssen voll ausgebildete Tester machen.
Genau, also das höre ich ganz oft, der Entwickler hat ja was erschaffen. Der wird ja das, was er selber erschaffen hat, nicht irgendwie wieder kaputt machen wollen. Das geht schon einfach rein psychologisch gar nicht.
Ich mag meinen Code, ich streiche den manchmal nachts. Ja, also ich würde den nicht kaputt machen wollen.
Und das ist tatsächlich auch einer der größten Herausforderungen, die ich mit meinen Kunden so erlebe, wenn es darum geht, Agilität, Scrum oder Ähnliches einzuführen, dass man auf einmal versucht, den Leuten klarzumachen, hey, es wird nur dann gut funktionieren, wenn die Leute, die den Code schreiben, auch die Verantwortung dafür übernehmen und dann sagen, okay, ich schmeiße es mal über den Zaun, habe jetzt gerade keine so richtige Lust mehr, irgendwie das Gehirn zu verknoten und zu überlegen, in welchen komischen Konstellationen könnte vielleicht ein User meinen Code benutzen. Dafür haben wir doch die Tester, den schmeiße ich es mal rüber. Wenn von da nichts kommt, dann wird es schon funktionieren. Und wenn, dann fixe ich halt den Bug, der dort gemeldet wird. Das ist meistens für mich viel einfacher, als mir jetzt da irgendwie komplizierte Gedanken zu machen.
Aber wenn die Verantwortung bei den Entwicklern liegt, dann brauchen die ja so eine Prise Verständnis für was der Kunde wirklich braucht, eine Prise Qualitätsbewusstsein. Und das ist beides ausbaufähig bei einigen Entwicklern, mit denen wir manchmal zusammenarbeiten.
Das stimmt, tatsächlich. Also so eine Geschichte, die ich auch sehr häufig höre, ist, wir können ja gar nicht richtig testen. Wir wissen ja gar nicht, wie soll sich die Software jetzt genau in dieser Situation verhalten. Wie soll ich das dann bitte richtig testen? Ich meine, die Frage, die dann natürlich immer noch im Raum steht, wie konnte ich es bitte richtig implementieren, wenn ich gar nicht weiß, wie sich das Ding dort verhalten soll? Also ja, ich glaube, wir brauchen dieses Verständnis für den Anwender. Ich würde sagen, wir brauchen sogar eine Empathie für unsere Benutzer, dass der Entwickler sich in einen Benutzer hineinversetzen kann. Und dann wird auch wirklich richtig gute Software dabei entstehen.
Und es heißt jetzt nicht, dass jeder einzelne Entwickler ein Wahnsinnsqualitätsbewusstsein und eine wahnsinns ausgeprägte Empathie haben muss, aber als Team muss es zumindest Sorge getragen werden. Im Zweifel muss es ja auch nicht derselbe Programmierer gleich mittesten, sondern vielleicht guckt nochmal jemand anders drüber, der es eben nicht programmiert hat, um nicht diesen Effekt zu haben, dass man seinen eigenen Code zerstören muss bei einem Test. Genau, aber nichtsdestotrotz dieses Qualitätsbewusstsein. Es muss uns klar sein, dass wir das zusammentragen. Verantwortung kann man aber so schön delegieren, aber im Fall Qualität ist das ungünstig.
Also ich glaube tatsächlich, man kann nur Aufgaben delegieren. Die Verantwortung, glaube ich, an der Stelle kann ich nur schwer delegieren. Ich kann vielleicht einen anderen Schuldigen dann hinterher suchen. Ja, und das bringt uns eigentlich zur nächsten, vielleicht etwas provokanten These, nämlich, dass wir sagen, bessere Qualität führt zu einer effizienteren Entwicklung. Wir glauben, dass bessere Qualität gar nicht unbedingt mehr Geld kostet. Das ist ja auch mit einem Argument, wir können nicht so viel in Qualität investieren, wir brauchen die Features und wir bekommen von unserem Chef nicht genügend Zeit, um Tests zu machen oder. Unsere These ist, bessere Qualität führt zu effizienterer Entwicklung. Und eine Folie, die das vielleicht kurz darstellen soll, das ist das Thema technische Schuld. Wenn wir uns mal anschauen, wie so ein Team über die Zeit agiert und arbeitet, ganz zu Beginn des Projektes hat das Team 100% seiner Kapazität zur Verfügung, um tolle neue Features zu bauen. Und irgendwann werden die Features ausgeliefert und es entstehen Probleme. Wir müssen vielleicht bestehende Probleme fixen, wir müssen vielleicht, um neue Features einzubauen, bestehenden Code wieder etwas anpassen. Das heißt, es fließt mehr und mehr Aufwand in die Wartung von bestehender Funktionalität. Und damit bleibt weniger Kapazität übrig, um neue Funktionalität zu implementieren. Und das ist ein Effekt, den man sehr häufig beobachten kann, dass Teams, die seit längerer Zeit an dem gleichen Produkt arbeiten, an der gleichen Codebasis, wenn sie das nicht im Hinterkopf behalten und das Thema Wartbarkeit, technische Schuld etc. während ihrer Entwicklung fokussieren, dann wird der Tag kommen, wo irgendjemand kommt und sagt, warum dauert das bei euch eigentlich alles so lange? Ich will doch hier nur eine Kleinigkeit, ich will nur, dass hier jetzt noch ein zusätzliches Feld angezeigt wird und ihr sagt mir, das dauert 3 Wochen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Früher war alles besser. Die Kollegen da, die damals noch da waren, die haben das alle rucki-zucki gemacht.
Und wenn man erstmal ganz rechts angekommen ist, ist man in einer misslichen Lage. Man hat nur noch einen ganz kleinen Prozentzeit seiner eigentlich produktiven Zeit, die man für was wirklich Cooles und Sinnvolles verwendet. Ein Großteil geht verloren, um Qualitätsprobleme, die wir letztlich von vorgestern noch mitschleppen, irgendwie aus dem Weg zu räumen. Und das ist natürlich sehr schade. Und da rauszukommen ist nicht einfach. Und zum einen muss man natürlich sicherstellen, dass alles, was wir ab dem Zeitpunkt jetzt machen, wenigstens kein neues Qualitätsproblem von morgen wird. Also uns heute wirklich an unsere Qualitätsmaßstabe zu halten, nicht zu sagen, wir haben keine Zeit zum Testen, sondern dass wir selber eine Qualitätslösungsstrategie finden für das, was wir neu programmieren. Und natürlich aufräumen und langsam wieder aus diesem Tal der Qualen ganz rechts rauskommen und ein bisschen nach links wandern. Klingt einfach, ist aber unheimlich schmerzvoll, wenn man ein sehr großes oder sehr langlebiges Projekt schon hat, was schon einige Jahre auf dem Buckel hat.
Und es wird eigentlich nur dann richtig funktionieren, wenn wir gut als Team agieren, wenn wir im Team beginnen, tatsächlich dieses Qualitätsbewusstsein zu entwickeln, indem wir im Team Verantwortung für die Qualität übernehmen. Wenn wir also tatsächlich das Implementieren, das Coden mit dem Thema Qualität bereits verknüpfen, wenn wir auch beginnen, Wissen, das im Team vorhanden ist, effizienter und besser zu nutzen, auch wenn es auf mehrere Köpfe verteilt ist. Das heißt, wir müssen mehr miteinander auch reden und jeder muss seinen Beitrag leisten, den er leisten kann.
Und gerade, ich meine, Programmierwissen ist relativ gut verteilt im Team, aber gerade eben dieses Testwissen und dieses kreative Testwissen, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, wie könnten wir die Qualität sicherstellen, wie könnten wir sie messen, wie könnten wir da mit Tests oder Ähnlichem eine höhere Qualität herstellen, das ist eben noch nicht so weit vorhanden bei den meisten Teams. Also gerade das stärker auszutauschen, ist ja total sinnvoll. Also wenn ich selbst merke, ich weiß nicht, wie ich das am klügsten teste oder die Qualität sichere, mache ich es zum Teamproblem, wir können es als Gruppe diskutieren und vielleicht hat ja einer von uns Fünfen dann eine brillante Idee und sagt, wir könnten das doch hier mit einem Test im Rahmen des Bildprozesses das und das abprüfen und würden merken, ob es zum Fehler führt. Klasse. Mhm. Also es kommt viel mehr kreative Ideen, wenn man es mit auf die Agenda nimmt und eben das Team auch zusammenarbeiten lässt an einer Lösungsstrategie, nicht die Einzelperson unbedingt.
Und dazu gibt es auch noch einen sehr schönen Satz. Qualität entsteht durch Menschen und nicht durch Tools und Prozesse. Das heißt, wer glaubt, ich kann einfach einen entsprechenden Qualitätssicherungsprozess definieren und den als strikte Vorgabe meinen Entwicklern geben, ich glaube nicht, dass das tatsächlich funktionieren wird. Zumindest nicht nachhaltig. Das heißt, wir wollen jetzt ein paar so Themen auch noch aufgreifen und ich habe es ja schon gesagt, es gibt nicht die Standardlösung. Sonst hätten wir beide vielleicht schon das Buch geschrieben, die Lösung.
Die Standardlösung.
Die Standardlösung
für alle Qualitätsprobleme.
Ihre Qualitätsprobleme, für ihre Performanceprobleme oder.
Es gibt tatsächlich eine Standardlösung, eine kleine. Die Standardlösung heißt, hattet ihr eigentlich Requirements? Und habt ihr da eigentlich reingeschrieben, was am Ende rauskommen soll? War überhaupt schon vorher klar, was programmiert werden soll? Und warum hat der Entwickler eigentlich seinerzeit damit angefangen, obwohl er gar nicht wusste, was rauskommen soll? Und wie haben wir es eigentlich getestet, als wir beim Programmieren schon gar nicht wussten, was wir programmieren sollen und vorher gar nicht wussten, was rauskommen soll. Aber neben dieser Standardlösung haben wir hier ein paar Sachen identifiziert.
Genau, und die wollen wir eigentlich nicht als Lösung jetzt auch darstellen, sondern eher als Impulse, als Dinge, die Sie vielleicht mit nach Hause nehmen können und mit Ihren Teams einfach mal das eine oder andere ausprobieren können und sagen, hey, vielleicht könnt ihr uns das helfen. Wir wissen es nicht, bei manchen Teams funktioniert es, bei manchen funktioniert was anderes. Einfach so als Startpunkt für diese Experimente.
Genau, wir wollen ein gemeinsames Qualitätsbewusstsein schaffen. Dazu müssen wir einmal drüber diskutieren, was ist für uns Qualität. Gern auch den Kunden mit ins Boot holen. Mal lernen, was der für eine ganz andere Blickrichtung hat. Vielleicht sind dem Kunden bestimmte Dinge gar nicht wichtig. Er sagt, ach, Tastatur nutze ich doch schon seit Jahren nicht mehr. Das ist per Tastatur steuerbar, ist mir völlig egal. Und Entwickler denken, oh, das haben wir hier mal als erstes eingebaut. Naja, gut zu wissen. Dass man so eine gemeinsame, möglichst transparente Qualitätsdefinition mal hat. Eventuell baut das Team sich daraus eine sehr konkrete Definition of Done, die durch einen Bildserver oder durch irgendwelche Tools dann unterstützt wird, aber es ersetzt eben nicht dieses Bewusstsein für die Qualität und was wir eigentlich erreichen wollen.
Das heißt, wofür du eigentlich plädierst, ist, dass wir sagen, wir brauchen dann auch eine Qualitätsdefinition, die sich eben auf mehr bezieht als nur auf unseren reinen Code. Oh, eigentlich müssen wir ja ein Qualitätsverständnis für unseren gesamten Prozess finden. Das heißt, gerade auch diese Frage, wann ist eine Anforderung eine gute Anforderung? Also welche Qualitätskriterien haben wir an diesem Bereich? Wann ist ein Release, das wir ausliefern, ein gutes Release? Nur dann, wenn nichts abstürzt, wenn es dem Kunden nichts bringt, wenn der Kunde nicht sagt, hey toll, danke, dass ihr das jetzt endlich eingebaut habt, wird das vielleicht trotzdem keine gute Qualität sein. Das heißt, wir müssen für den gesamten Prozess im Grunde genommen unsere Qualität betrachten. Ein Punkt vielleicht auch bei dem Thema Qualitätssicherungsstrategie, der meiner Meinung nach viel zu sehr unter den Tisch fällt, das ist ein Aspekt, ich sage gern dazu, aus Fehlern lernen. Das, was man unseren Kindern ja oftmals auch so immer mit aufs Brot schmiert, das tun wir selber, zumindest in der Softwareentwicklung, viel zu wenig. Das heißt, wir nutzen das Potenzial, das eigentlich in Bugs steckt, gar nicht. Weil jeder Bug hat das Potenzial, unsere Qualitätssicherungsstrategie weiterzuentwickeln. zu fragen, warum haben wir diesen Bug nicht gefunden? Warum haben wir ihn nicht verhindert im Vorfeld? Was hätte anders sein müssen, dass dieser Bug nicht Teil unseres Releases, unserer Produktivsoftware wird?
Man sollte Bugs wirklich lieben, weil Bugs oder streng genommen auch Supportanrufe, aber die sind ja noch viel, viel später, sind ja letztlich konkrete Qualitätsprobleme, die uns wirklich durchgerutscht sind. Wenn ich einfach einen Unit-Test schreibe, weiß ich nie, ob er jemals rot leuchten wird. Wahrscheinlich schreibe ich die einfachen Unit-Tests zuerst und eigentlich bringen sie mir gar nichts, als dass sie Aufwand vergeuden. Wenn ich ein konkretes Problem habe und dazu jetzt eine Gegenlösung baue, dann weiß ich, das ist schon mal in der Produktion aufgetreten. Das ist nichts, was ich mir ausgedacht habe. Das ist auf jeden Fall etwas, was bei uns konkret passieren kann. Mit etwas Glück war das nicht beim Endkunden, während er gerade was Wichtiges gemacht hat, sondern noch in einer Phase, wo es nur einen Beta-Tester vielleicht gegeben haben oder so. Und daraus kann man so viel machen. Und was passiert bei den meisten Firmen? Sie freuen sich, wenn sie überhaupt aus diesen riesen Zahlen von Bugs irgendwas abarbeiten und nutzen es überhaupt nicht als Weiterentwicklungsmöglichkeit, als Verbesserungsmöglichkeit. Mein Input für meine Qualität sollten eigentlich die wahren Probleme außer Produktion / Bugs sein.
Das heißt, der Entwickler sollte sich nicht damit begnügen, wenn der Bug jetzt einfach gefixt ist.
Und bei vielen ist das im Workflow mit drin. Ne? Du kannst einen Bug erst abschließen, wenn du eine Analyse gemacht hast, was können wir in unserem Prozess ändern oder was können wir als Team anders machen, damit so ein Bug nie wieder vorkommen kann. Wenn man bei der Retrospektive nichts mehr zu diskutieren hat, das wäre ein möglicher Punkt. Ein paar Bugs raussuchen und zusammen diskutieren.
Das heißt, wir wollen dann auch noch anschauen, wie können wir denn die Qualität auch durch besseren Code beeinflussen. Ein Aspekt, der, glaube ich, dort sehr wichtig ist, wir sollten uns Gedanken machen, wie verhält sich unsere Software wirklich im Fehlerfall? Also was passiert, wenn ein Fehler auftritt? Macht es dann im Worst Case plopp und die Anwendung ist einfach weg? Der Anwender hat gar nichts? Oder können wir diese Fehler abfangen? Bieten wir dem Kunden vielleicht die Möglichkeit an, uns einen Fehlerbericht zu schicken? Wird wenigstens ein Logfile geschrieben? Haben wir vielleicht, wenn die Software abstürzt, hinterher eine korrupte Datenbank, dass ich die Software nicht mal mehr neu gestartet kriege? Oder stürzt sie wenigstens so stabil ab, dass ich sage, okay, dann muss es halt zur Not ein Neustart sein, aber dann läuft wieder alles. Wie viel Daten verliert der Kunde in der Zwischenzeit? Alles das sind Dinge, die oftmals so ein bisschen untergehen.
Und es gibt die Praktik des Defensive Coding oder des das ist einfach des robusten Schreibens einer Architektur und von Code, dass man davon ausgeht, dass bestimmte Dinge einfach nicht funktionieren. Der Sam hat heute Morgen in der Keynote von deren Sicherheitsstrategien gesprochen, dass sie einfach davon ausgehen, dass der Angreifer eigentlich schon im Netz ist und alles so programmieren, als wäre es so. Also loggen sie sehr viel weg zum Beispiel. Und das ist ein Beispiel. Oder wenn ich in der Cloud und mit Mobile Devices programmiere, das Internet ist mal da, mal nicht da. Es ist nie garantiert, dass es 100% da ist. Ich schreibe die Anwendung also immer so, dass ich davon ausgehe, der SQL-Server in der Cloud, mit dem ich rede, wird nicht antworten. Also was mache ich? Ich warte 7 Sekunden, versuche es nochmal. Also ich habe immer schon eigentlich diesen Plan B mit in meinen Code. Ich mache nicht mehr nur den Happy Path wie früher. Das wird schon alles klappen und wenn nicht, dann muss halt die App neu starten. Dauert dann halt ein bisschen. Sondern ich gehe schon vorneweg davon aus, was sind realistische Szenarien, die wirklich schief gehen. Und meine Anwendung soll nicht von kleinen Husten, zum Beispiel der Netzwerkkabel, plötzlich komplett runtergezogen werden. Also robuste Architektur von Anfang an, defensives Programmieren, den Fehlerfall als einen möglichen Fall mit berücksichtigen. Nicht sämtliche Fehlerfälle, es gibt immer noch die Unerwarteten, aber es gibt viele Erwartete, die wir eigentlich genauso behandeln wie die Unerwarteten. Die ganze Anwendung stürzt ab und man sagt einfach, naja, steckst das Kabel wieder rein, versuch's nochmal. Da können wir besser werden in vielen Fällen im Code.
Ich glaube, ein wichtiger Teil dieser defensiven Programmierung ist auch das, dass wir versuchen, schon im Code Komplexität zu vermeiden. Dass wir also nicht hergehen und sagen, ah, da kommt noch ein Fall rein und da noch und dann die Methode wird immer größer, das Ganze, was wir dort aufgebaut haben, wird immer komplexer. Eigentlich blicke ich selber schon nicht mal mehr ganz durch. Gott sei Dank habe ich mir eine ganze Reihe von Unit-Tests zugeschrieben, die sagen, okay, wenn du jetzt hier die kleine Änderung gemacht hast, leider funktionieren dann die 3 Fälle nicht mehr und damit kriege ich das irgendwie hingefriemelt, dass alle Tests grün sind, aber durchschauen tue ich es nicht mehr. Ich glaube nicht, dass das eine gute Strategie ist, um qualitative Software zu schreiben. Man sollte versuchen, diese Komplexität möglichst rauszunehmen. Wir haben noch eine Frage. Moment.
Es gibt ja sowas wie eine zyklomatische Komplexität von der Methode. Ist das eine gute Metrik oder ist das auch irgendwie, weiß ich nicht, also, sollte man das verwenden?
Also ich weiß nicht, ob ich mich jetzt ausschließlich auf solche Metriken an der Stelle verlassen würde. Ich glaube, die beste Metrik ist die, dass ich frage, kann der Entwickler relativ einfach beschreiben, was dort passiert. Und eine Strategie, um diese Frage zu beantworten, ist zum Beispiel Code Reviews durchzuführen in der Form, dass einfach jemand den Code anschaut oder derjenige, der es implementiert hat, erklärt. Und ich mag es schon, wenn ich dem Kollegen erkläre, wie mein Code aufgebaut ist und wie er funktioniert, wenn ich da 10 Minuten und ein Whiteboard dazu brauche, dann könnte es möglicherweise doch die Komplexitätsstufe etwas übersteigen. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich da jetzt wirklich sagen würde, ab einer zyklomatischen Komplexität von X müssen wir auf jeden Fall dort irgendwo refactoren.
Aber was könnte helfen, die Stellen zu finden, wo man mal reingucken muss, zum Beispiel?
Genau, also bei bestehendem, beim Legacy-Code auf jeden Fall. Da bin ich sofort mit dabei. Für das, was ich neu geschrieben habe, würde ich vielleicht andere Strategien wählen.
Also das Ziel ist ja letztlich, eine Methode zu schreiben oder einen Code zu schreiben, den andere verstehen, den ich selbst verstehe, den der neue Kollege, der in ein paar Monaten kommt, verstehe. Und wie ich da hinkomme, ist letztlich egal. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass es eigentlich nur eine wirkliche Lösung geben kann. Wir zeigen den Code anderen Menschen. Und wenn die drauf gucken und sagen, ja, hätten wir genauso gemacht und ja, du hast die wichtigen Fälle erfasst, dann ist alles gut und ich das dabei eben erkläre. Wenn die natürlich sagen, naja, Moment, aber der Fall ist ja auch noch recht wahrscheinlich, warum hast du den denn nicht abgefangen, dann weiß ich, da kann ich noch nacharbeiten. Also einfach diese zweite Meinung einholen ist unheimlich wichtig und das eigentlich schon als Standardprozess. Ja.
Ein weiterer Punkt, den man dann anwenden kann, ist einfach so eine Art Systemlandschaft zu erstellen von der Software und zu versuchen, dort die auftretenden Bugs zu markieren. Also ich mache irgendwo einen Pin immer rein, in der Komponente ist jetzt ein Fehler aufgetreten. Und dann kann man möglicherweise solche Bug-Hotspots identifizieren. Und man stellt fest, in der Komponente, da haben wir eben den größten Teil unserer Fehler drin. Vielleicht sollten wir uns die Komponente nochmal vornehmen und sollten schauen, haben wir da vielleicht zu viel Komplexität drin? Können wir da irgendwas umbauen? Können wir das reduzieren? Können wir das so machen, dass wir glauben, dass es einfach stabiler und robuster läuft? Bessere Qualität durch Tests. Wir haben ja schon gesagt, wir wollen Tests nicht abschaffen, wir wollen Tests nicht verteufeln. Wir brauchen aber die richtigen Tests. Wir brauchen Tests, die uns wirklich helfen. Und der erste Punkt, den ich dort empfehlen würde, ist einfach mal Test-Reviews machen. Also viele Teams machen Code-Reviews, aber die Tests, die Unit-Tests oder vielleicht auch manuelle Tests oder so, die werden meistens nicht gereviewt. Einfach mal jemand anderen nochmal drüber schauen lassen, habe ich jetzt wirklich die relevanten Testfälle alle erwischt? Sind die Testfälle, die ich geschrieben habe, wirklich relevant oder sind sie einfach nur da, dass ich jetzt einfach stolz sagen kann, hey, meine Methode hat 35 Unit-Tests? Das heißt, wir müssen den Nutzen, den Tests wirklich bringen, auch permanent hinterfragen. Was bringt der Test? Es geht eigentlich so weit, dass ich sagen würde, wir sollten die Qualität unserer Tests nicht an der Quantität festmachen, sondern an der Qualität. Das heißt, wir wollen kein Gießkannenprinzip, wo wir sagen, wir brauchen jetzt über alle Teile des Codes so und so viele Tests einfach dort drin haben.
Mit den Metriken Ruhe geben. Ja.
Ich würde sogar so weit gehen und sagen, es gibt viele Situationen, wo weniger Tests mehr bringen. Weil viele Tests haben den Nachteil, dass sie wieder unübersichtlich werden. Das Kritische sind meistens irgendwelche weißen Flecken, die wir aber nicht mehr erkennen können, weil wir eine riesig gigantische Testsuite haben und eigentlich gar nicht mehr genau überblicken können, welche Teile unserer Tests oder unserer Software haben wir jetzt wirklich gut getestet und welche Teile eben nicht vernünftig getestet. Und wenn wir über unsere komplette Test-Suite, nicht nur über unsere Unit-Tests, da können wir Code-Coverage verwenden vielleicht, aber über alle Tests hinweg wirklich erkennen wollen, was sind die Tests, die wirklich noch fehlen, die noch Lücken lassen, dann hilft es manchmal einfach weniger Tests zu haben. Weniger Tests laufen schneller durch, wenn wir Continuous Integration in unserem Build diese Tests mitlaufen lassen. Weniger Tests sind weniger aufwendiger zu pflegen. Das heißt, es geht nicht darum, möglichst viele Tests zu schreiben, sondern möglichst gute Tests zu schreiben.
Heute Morgen gab es in der Keynote eine Folie, da ist Sam nicht großartig drauf eingegangen, da waren so ein paar Punkte drauf, wie, dass sie bei Microsoft viele Tests wegwerfen wollen, wenn Tests irgendwie wackelig sind, mal grün, mal rot leuchten, werden die sofort rausgeworfen. Entweder der Test ist wirklich robust und sagt was aus oder er fliegt raus. Wenn ein Test keine klare Aussage zur Qualität trifft, wird er weggeworfen. Die haben also zigtausende Tests weggeschmissen und haben auch versucht, ihre Tests von reinen Integrationstests mehr als Mix zu sehen und wirklich aufzuteilen. Gewisse Sachen kann man schon beim Kompilieren checken, gewisse Sachen erst auf einer Staging-Umgebung, gewisse Sachen erst in Produktion, das so ein bisschen aufzuteilen. Und das, wer so eine konkrete Checkliste sucht und sich da irgendwie nichts drunter vorstellen kann, wie bessere Tests aussehen können, findet also in den Keynote-Folien von heute Morgen Microsofts interne Liste, was die momentan versuchen.
Und eine Strategie, die ich auf jeden Fall auch noch Ihnen mit auf den Weg geben will, ist risikobasiertes Testen. Das heißt, wir gehen her und überlegen uns, an welchen Stellen unserer Applikation haben wir welche Risiken? Was könnte hier schiefgehen? Und wie kritisch wäre das, wenn das jetzt schiefgeht? Ich meine, wenn jetzt bei irgendeiner Bestelltransaktion oder sonst irgendwas, was schiefgeht, ist das vielleicht kritischer, wie wenn ich gerade sage, okay, ich lege jetzt hier gerade irgendwie neue Adressdaten für einen Kunden an oder ähnliches. Das heißt, wir können hergehen und können diese Risiken identifizieren und im Grunde genommen haben wir dann ein klares Ziel auch für unsere Tests. Diese Tests sollen uns nämlich helfen, diese Risiken beherrschbar zu machen. Ein Test, der es nicht hilft, diese Risiken zu adressieren, den würde ich zumindest in Frage stellen, wenn ich sage, eigentlich sehen wir da gar kein Risiko, warum habe ich dann bitte den Test dafür?
Und je mehr Tests ich ja habe, desto schwieriger wird es ja auch, die Anwendung mal eben umzubauen. Also eine Codeänderung zieht dann auch ganz viel rote Tests nach sich, die gar nicht sagen, dass irgendwie Qualität in Gefahr ist, sondern einfach, ich was umgebaut habe. Ich kriege es vielleicht gar nicht mehr kompiliert, weil ich Umbauten gemacht habe. Also weniger Tests halten mich im Zweifel agiler, wenn die wenigen Tests, die ich gemacht habe, die richtigen Tests sind. Aber ein Entwickler schreibt natürlich gerne die Tests, die einfach sind, statt die, die wirklich die wichtigen, richtigen sind. Weil das muss man erstmal rausfinden.
Oder die mir einfach gerade einfallen.
Die mir gerade einfallen, die das Tool mir automatisch generiert. Auch toll, okay. Jetzt im Mode Unit-Test-Generatoren. Klasse. Genau. Ja? Und wir wissen ja alle, auch ein leerer Unit-Test, zumindest in der Microsoft-Implementierung, ist ein grüner Unit-Test. Kein Code, er hätte ja abstürzen können. Ne? Also ein leerer Test ist ja schon mal gut. Gibt einen Punkt auf der Skala.
Und ein weiterer Aspekt, um die Qualität zu verbessern, ist, dass wir uns Gedanken machen müssen, wie sieht das Betriebsszenario für unseren Produktivbetrieb tatsächlich aus. Also wir können beispielsweise durch Strategien, die es uns erlauben, Fehler, Probleme schneller zu fixen, die Auswirkungen dieser Fehler weniger schlimm machen. Das heißt, ein Fehler, den ich schnell fixen kann, ist weniger schlimm als ein Fehler, wenn es eben Tage dauert, bis dieses Problem dann tatsächlich behoben ist. Das heißt, wir brauchen Sachen wie Logfiles, wir brauchen Telemetriedaten, um auch viel schneller zu erkennen, wir haben ein Problem und dann eben entsprechend adäquat darauf zu reagieren. Wir brauchen Konzepte wie dieses Test in Production, wo wir also hergehen und sagen, wir rollen die Software erstmal einen kleinen Teil unserer User, aber schon in der Produktivumgebung aus. Beobachten, gibt es irgendwelche Probleme? Wenn nein, dann weiten wir das aus. Und sobald es Probleme gibt, können wir dort drauf reagieren.
Das passiert bei allen großen Webseiten. Ne? Ich kriege als Riesenwebseite das niemals nachgestellt. So viele virtuelle User kann ich nirgendwo fahren. Das heißt, meine einzige Chance, die ich habe, ist, ich teste das im Live-System, schalte das aber nur für einen ganz, ganz kleinen Prozentsatz, für eine Promillezahl meiner User frei. Also nur Leute, die heute sich aus Deutschland einloggen, aus der Region und davon auch nur 1% sollen die neue Webseite sehen oder den neuen Button sehen oder die neue Logik sehen. Und dann gucken wir, wie sich die Metriken entwickelt, die wir uns vorher überlegt haben, woran wir entscheiden wollen, dass die Qualität passt. Und dann wird es dann langsam graduell die Prozentzahl erhöht, auf weitere Kontinente ausgeweitet. Ne? So würden große Webseiten Features ausrollen. Das wird nicht auf einmal weltweit gemacht, auch um das Risiko zu vermeiden. Und man kann auch da erst in Produktion wirklich gut testen, denn erst dann kommen die verlässlichen Aussagen. Und es gibt sogar in der, was hast du schon vielleicht gesehen, Richtung DevOps, es gibt einige Leute, die sagen, DevOps kannst du nur machen, wenn du keine Staging-Umgebung hast. Du darfst gar nicht mehr Pre-Production testen, du testest nur noch in der Produktion. Es wird immer direkt deployed, ausgeblendet für die User und dann wird es von ausgewählten Leuten getestet, auf der Produktionsumgebung und freigeschaltet. Wer Staging macht, macht kein richtiges DevOps, habe ich letztens einen Blog-Eintrag zugelesen. Kann man jetzt diskutieren, aber es ist eine spannende These.
Also spannend fand ich auch den ersten Vortrag, den ich gehört habe über Hockey App, also diese Plattform, mit der Microsoft jetzt auch die Entwickler unterstützt, mobile Anwendungen zu deployen. Derjenige, der hat immer geredet von Testern. Und ich habe mich gefragt, Hä? Vom Kontext, das hat nicht gepasst. Bis ich irgendwann geblickt habe, er redet nicht von Testern in dem Sinne, wie wir in der Softwareentwicklung häufig Tester definieren, sondern er redet von Beta-Testern, also User, die frühzeitig die Software kriegen. Aber er redet von echten Usern, von echten Kunden.
Und zwar zum Teil von Usern, die gar nicht wissen, dass sie die Tester sind, weil es ihnen einfach runtergeschoben wird. Ja, das sind die 1%, wo wir die Software einfach ausrollen und gucken. Das heißt, das sind richtige Anwender.
Ein Kollege Tester. Von mir hat gesagt, ja, eigentlich lösen wir die Rolle Tester auf und wir verschieben diese Aufgaben und die Verantwortung, die der übernimmt, zum Teil auf die Entwickler und zum Teil auf die Kunden. Das ist tatsächlich auch richtig. Jetzt könnte natürlich jemand den Einwurf bringen, ja, das hatten wir doch schon mal, das ist doch diese Bananensoftware, die dann beim Kunden reift. Und ich glaube, vielleicht im Rückblick haben wir auch bestimmte Dinge in der Vergangenheit dort falsch gemacht. Dieser Weg weg von der Bananensoftware, vielleicht haben wir da irgendwann mal eine Abzweigung falsch genommen, wo wir gesagt haben, wir müssen mehr testen, wir brauchen Testabteilungen, wir brauchen ganze Heerscharen und wenn es zu teuer ist, dann miet ihr einfach ein Testteam in Indien, wie auch immer. Ich glaube, wir müssen tatsächlich wieder ein Stück weit zurückgehen zu dem Thema Bananensoftware und müssen jetzt bessere Formen finden, wie wir das organisieren können. Wir müssen also beispielsweise mit diesem Thema, dass nicht alle User auf einmal das gleiche Problem haben, sondern nur ein kleiner Teil. Wir brauchen bessere Telemetrieinformationen. Alle diese Strategien helfen uns, anders und besser mit dem Thema umzugehen.
Und was uns Sam heute Morgen gezeigt hat, die Canary Instance von TFS, Microsoft deployt es erstmal auf ihre eigene Instanz. Und dann können bei denen schlagartig ihre ersten 400 Leute nicht mehr arbeiten. Das muss sich erstmal eine Firma trauen in der Größenordnung. Aber die sagen, damit steigt die Qualität, weil, mein Gott, dann checken wir halt nochmal ein und machen es wieder heil. Wo ist das Problem? Ja, das heißt, und das meinen wir damit. Ne? Die haben sozusagen einen Modus gefunden, dass sie es in Produktion testen können, aber nicht die ganze Welt untergeht, sondern nur in Anführungsstrichen ihre eigenen 400 Leute. Auch nicht ihr ganzer Konzern, sondern nur ausgewählte 400.
Das heißt, in diesem Sinne hoffe ich, dass wir Ihnen mit dieser Session ein paar neue Anregungen geben konnten, wie Sie mit dem Thema Qualität und Testen umgehen wollen. Wir wollen kein Plädoyer gegen Testen halten.
Um Gottes Willen. Aber einfach, dass die klassischen Lösungen, das ist ja wie in der Softwareentwicklung, wo man sagt, oh, ihr seid nicht so schnell fertig, dann kriegt ihr 2 neue Entwickler, dann seid ihr schneller. Nein, dann sind wir nicht. Und beim Testen ist es halt genauso passiert. Irgendwie ist es passiert, die Qualität war nicht in Ordnung, also hat man gesagt, mehr Tests, mehr Geld in Tests und neue Leute, am besten eigene Abteilung. Und alle 3 Modelle haben nicht funktioniert. Die NASA ist immer mein Lieblingsbeispiel. Die hatte seinerzeit unendlich Budget, steckt alles rein und trotzdem haben sie permanent Softwarefehler. Nicht mehr als andere, aber wenn man überlegt, wie viel Geld die in Testen reingesteckt haben und wie viel dann doch noch Softwarefehler da waren, auch mit unlimitiertem Geld scheint man es nicht in den Griff zu kriegen. Also nur mehr Testen löst kein Qualitätsproblem.
Genau.
Gemeinschaftliches Verständnis, das sind jetzt wieder die 5 Punkte, die wir am Anfang hatten. Und deine These immer noch, häufige Releases verbessern die Qualität. Stimmt, sofern das Team auch ein gutes Qualitätsbewusstsein hat.
Oder man könnte es umformulieren, häufige Releases zwingen uns dazu, Qualitätssicherungsstrategien zu entwickeln, die unsere Qualität wirklich verbessern. In diesem Sinne, viel Spaß beim Steigern Ihrer Qualität. Danke, dass Sie hier waren.
Viel Erfolg. Mit Spaß wäre ich vorsichtig.